SWR aktuell Wirtschaft mit Michael Wiegmann.
Im Unternehmen ist das Modell schon länger diskutiert worden. Heute Nachmittag hat Daimler Vollzug gemeldet. Der Stuttgarter Autobauer spaltet sein Geschäft auf in zwei unabhängige Unternehmen. Daimler-Chef Källenius spricht von einem historischen Moment. Erste Informationen über die beiden Unternehmen, die neu entstehen sollen, hat meine Kollegin und Autoexpertin Sabrina Fritz. Frau Fritz, wie sehen die beiden voneinander unabhängigen Konzerne, die da geplant sind, denn am Ende aus?
Der Konzern spaltet seine Lkw- und Bussparte ab und bringt sie als eigenständiges Unternehmen an die Börse. Darüber gab es schon länger Gerüchte. Es gibt dann zwei eigenständige Firmen, also alles, was mit Auto zu tun hat, wird unter dem Namen Mercedes gebündelt und das zweite Unternehmen baut eben dann die Lkw und Busse. Und dabei gibt es jetzt noch einige Fragen, zum Beispiel, wo ist der Sitz dieses neuen Lkw-Herstellers? Daimler Trucks beschäftigt nämlich 100.000 Menschen auf der ganzen Welt und ist auch sehr stark in den USA, also bleibt das Stuttgart. Eine Frage ist bereits beantwortet. Der Betriebsrat hat gesagt, dass die Betriebsvereinbarung, die ja zum Beispiel Kündigungen für die nächsten Jahre ausschließt, dass die auch für die neuen Unternehmen weiter gilt. Und da werden vor allem die 10.000 Beschäftigten in Wörth, die eben dort Lkw herstellen, die werden aufatmen.
Lässt sich denn in Kürze nochmal der eine Grund zusammenfassen für diese Aufspaltung?
Es gibt verschiedene Gründe. Einmal, es gibt viel Geld. Ein Börsengang der Lkw-Sparte wird der alten Daimler-Mutter, die ja später Mercedes heißen soll, viel Geld einbringen. An der Börse gilt der Satz, zwei Unternehmen sind mehr wert als ein Ganzes. Und dann kann ein reines Autounternehmen, was ja Mercedes dann wäre, schneller auf die Herausforderungen der Zukunft reagieren, als wenn man immer, ich sage jetzt mal, noch diesen Lkw-Klotz am Bein hat. VW hat sich übrigens für eine ähnliche Lösung entschieden und auch vor ein paar Jahren seine Lkw-Tochter abgespaltet. Also ein großer Schritt für Daimler, denn immerhin baut man seit über 100 Jahren Lkw. Also es ist wirklich eine interessante Entwicklung, die Daimler jetzt in den letzten Jahrzehnten durchgemacht hat. Früher ein Technologiekonzern mit Flugzeugen, Autos und Lkw, alle unter einem Dach. Und jetzt geht man seit Jahren den umgekehrten Weg, statt einem großen Tanker, viele kleine Schnellboote. Und die heißen eben jetzt Mercedes und Lkw.
SWR Wirtschaftsredakteurin Sabrina Fritz, Daimler spaltet sein Geschäft auf. Der Mann hat in den vergangenen knapp 30 Jahren unser Einkaufsverhalten massiv verändert. Jeff Bezos, Gründer von Amazon. Gestartet, die Geschichte kennen wir alle, als Online-Buchladen in einer kleinen Garage in Seattle. Jetzt gibt Bezos den Chefposten auf, zieht sich zurück als Vorstandsvorsitzender, will sich unter anderem mehr um seine Weltraumfirma kümmern. Es übernimmt Andy Jassy, der Chef der erfolgreichen Cloud-Sparte des Online-Konzerns. Kann Amazon auch ohne Bezos? Das bespreche ich mit Professor Dietmar Haarhoff, Leiter des Max-Planck-Instituts für Innovation und Wettbewerb. Guten Tag, Herr Haarhoff.
Guten Tag, Herr Wiegmann.
Jeff Bezos geht. Spielt das überhaupt eine Rolle? Also ist es bei so einem riesigen und erfolgreichen Unternehmen wie Amazon wichtig, wer im Chefsessel sitzt?
Ja, ich glaube schon. Und es ist auch kein Automatismus. Und in diesem Fall ist der Vorgang ja auch relativ gut, fast elegant abgelaufen, also schon gut vorbereitet, gute Choreografie. Und auf die Führungspersönlichkeit kommt es schon an. Das sehen wir ja manchmal auch, wenn die Ankündigung zu einer negativen Börsenkursentwicklung führt. Das ist hier jetzt nicht der Fall gewesen. Und gerade bei einem unternehmerisch geführten Unternehmen, das ja auch erst jetzt so 27 Jahre alt ist, spielt das schon eine Rolle, wer da im Führungssitz sitzt.
Wenn Sie sagen, der Chef ist wichtig, kann denn, ich sage jetzt mal bewusst platt, so ein No-Name-Nachfolger die Fußstapfen von Bezos ausfüllen bei Amazon? Der ist doch eigentlich nur ein bisschen Nachlassverwalter.
Nein, das sehe ich anders. Also erstmal, er ist ja auch Amazon-Urgestein. Er ist 5 Jahre nach Bezos in das Unternehmen gekommen. Er leitet den wachstumsstärksten und profitabelsten Bereich, Amazon Web Services im Augenblick. Ist anerkannt als einer der führenden IT-Manager. Und Sie sehen an der Börsenreaktion, wenn da tatsächlich nur ein Nachlassverwalter gekommen wäre, hätte man nicht diese positive Reaktion gehabt.
Sie haben es angesprochen, sowas hat nicht immer toll funktioniert. Vor ungefähr 20 Jahren ist Bill Gates als Vorstandschef von Microsoft gegangen und der Aktienkurs des Unternehmens, der ist anschließend so im Keller rumgedümpelt für viele Jahre. Das befürchten Sie jetzt aber bei Amazon nicht.
Nein, also Amazon steht ja im Augenblick hervorragend da. Amazon ist einer der großen Krisengewinner, weil sich in der Zeit der Pandemie sowohl das Vertriebsgeschäft wie auch das Geschäft mit Cloud Services sehr belebt hat. Insofern ist es auch ein gut gewählter Zeitpunkt für den Übergang. Die Herausforderungen für Amazon liegen jetzt, glaube ich, weniger in der weiteren Geschäftsentwicklung. Da steht das Unternehmen hervorragend da. Was jetzt kommt, sind auch in stärkerem Umfang politische Auseinandersetzungen und Auseinandersetzungen mit den Kartellbehörden.
Dass Personen so eng mit Konzernen verknüpft sind, ist das ein rein amerikanisches Phänomen? Da gibt es ja viele Beispiele, Tesla und Musk oder Facebook und Zuckerberg.
Ja, schauen Sie mal auf diese Unternehmen. Das sind ja alles unternehmerisch geführte Unternehmen, Startups, die vor 20, 25 Jahren erst hereingekommen sind. Und insofern ist der Vergleich mit unseren Konzernen in Deutschland nicht ganz angemessen, weil wir ja nur ganz wenige junge Unternehmen an der Börse im DAX 30 haben. Es ist nicht verwunderlich, dass jetzt gerade Unternehmen, die vor zwei Dekaden gegründet wurden, eigentlich immer noch so ein bisschen Startup-Spirit in der Organisation atmen, dass da ganz großer Wert gelegt wird auf die Nachfolgeentscheidungen. Das ist bei älteren Unternehmen vielleicht weniger der Fall. Und auch diese enge Verknüpfung der Personen mit den Konzernen erklärt sich, glaube ich, aus diesem Tatbestand.
Professor Dietmar Haarhoff, Leiter des Max-Planck-Instituts für Innovation und Wettbewerb über Amazon nach Bezos. Wir haben es angesprochen, die deutsche Unternehmenslandschaft sieht anders aus. Viele ältere Konzerne sind im DAX notiert. Und deshalb, unter anderem, laufen Führungswechsel auch unspektakulärer ab. Siemens-Chef Joe Kaeser hatte heute seinen letzten Auftritt, Quartalszahlen und virtuelle Hauptversammlung. Nach 7 Jahren übergibt Kaeser an seinen Nachfolger Roland Busch. Die reden eher sachlich mit Blick auf Zahlen und die Zukunft des Konzerns.
Noch nie in der langen Geschichte von Siemens hatte ein Vorstandsvorsitzender das Unternehmen so drastisch umgebaut wie Joe Kaeser in seinen mehr als 7 Jahren auf dem Chefsessel. Er trennte die Medizintechnik ebenso ab wie das Energiegeschäft. Beide seien nun selbstständig und flexibler als vorher unterwegs. Eine Strategie, die zumindest am Aktienmarkt gut ankomme, so der scheidende Joe Kaeser.
Die Siemens Energy Aktie hat seit dem Börsengang Ende September 2020 in der Spitze um 60% zugelegt. Der Börsenwert der Siemens Healthineers liegt im Bereich von anderen Weltunternehmen wie Bayer oder BMW. Dadurch haben wir die Siemens-Unternehmen zukunftsfähig gemacht und das Wertsteigerungspotenzial der Siemens-Geschäfte nachhaltig erhöht.
Auch die Aktie der Mutter Siemens AG notiert derzeit auf historisch hohem Kursniveau. Das freut Aktionärsvertreter wie Daniela Bergdolt von der DSW. Sie mahnte allerdings an, nun müsse der neue Konzernchef Roland Busch schnell aus dem Schatten Kaesers treten und das Unternehmen technologisch noch weiter voranbringen.
Die Siemens AG nach Abspaltung von Healthineers und Energy, das muss jetzt auch beim Kunden und beim Aktionär ankommen, was ist das jetzt für eine Siemens? Und da muss schon noch Gas gegeben werden. Also wir sind nicht am Ende.
Zum Auftakt des neuen Geschäftsjahres hat Siemens gut verdient, wie bei der Hauptversammlung bekannt wurde. Im abgelaufenen Quartal legte der Gewinn nach Steuern um 38% zu auf 1,5 Milliarden Euro. Stefan Lina, München.
Wird der Kinderbonus aus dem vergangenen Jahr neu aufgelegt? Die SPD fordert das, etwa für Hartz-IV-Empfänger, und will sich damit heute Abend im Koalitionsausschuss durchsetzen. In der zweiten Jahreshälfte 2020 gab es ja parallel zur Mehrwertsteuersenkung 300 Euro pro Kind an alle Kindergeldempfänger. Die Chancen für eine Neuauflage stehen gut, denn auch eine heute erschienene Studie der Hans-Böckler-Stiftung belegt, die Mehrwertsteuersenkung hat nur wenig bewirkt, die insgesamt 4,3 Milliarden Euro Kinderbonus aber sehr viel, gerade für Einkommensschwächere.
2/3 des Kinderbonus sorgten für zusätzlichen Konsum. Die 20 Milliarden Euro Mehrwertsteuersenkung kurbelten die Konjunktur hingegen nur zu 1/3 mit Mehrausgaben an. IMK-Direktor Sebastian Dulin bilanziert.
Der Kinderbonus kommt vor allem Familien zugute, die jetzt möglicherweise doch zusätzliche Ausgaben in der Krise hatten. Familien mit Kindern mussten oft einen neuen Computer, ein neues Tablet kaufen, damit Online-Lernen möglich war. In einigen Bundesländern hatten wir kostenloses Schulessen. Das ist jetzt weggefallen. Die Kinder mussten zu Hause versorgt werden. Und das heißt, von diesen Haushalten haben viele in der Pandemie sogar mehr Geld ausgegeben als davor. Und das heißt, die brauchten das Geld. Und wenn dann der Kinderbonus gekommen ist, dann ist das eben auch ausgegeben worden.
Die zeitweilige Mehrwertsteuersenkung verpuffte indes weitgehend. Der Preisvorteil war bei Alltagsgütern nur gering. Autobauer konnten oft nicht liefern. Den meisten Familien fehlte für vorgezogene größere Anschaffungen ohnehin das Geld. Wer also hat vor allem von der Mehrwertsteuerabsenkung profitiert?
Und da kommt raus, dass das besonders die Haushalte waren, die ein Nettoeinkommen von mehr als 4.500 Euro angegeben haben. Und die Haushalte, die eben finanzielle Reserven hatten. Bei denen haben fast 20% gesagt, sie hätten Anschaffungen vorgezogen. Bei den Haushalten mit Nettoeinkommen bis unter 1.500 Euro dagegen haben das nur etwas mehr als 10%.
Unter dem Strich sei die Konsumwirkung direkter Hilfen für Haushalte mit geringen Einkommen je Euro vom Staat doppelt so groß wie die indirekte Hilfen, etwa der Mehrwertsteuersenkung. Johannes Frevel, Berlin.
Wir schauen noch auf Themen, die heute die Börsen bewegt haben. 5 Monate lang sind die Preise in der Eurozone gesunken. Im Januar sind sie allerdings spürbar gestiegen.
Für diesen Januar sagt die Europäische Zentralbank in einer ersten Rechnung, ja, das Leben in der Eurozone hat sich wohl um 0,9% verteuert im Vergleich zum Vorjahr. Was im vergangenen Jahr also 100 Euro gekostet hat, kostet jetzt einfach gesagt 100 Euro und 90 Cent. Vom 2% Inflationsziel der Notenbanker ist das noch weit entfernt. Ein Ex-Notenbanker ist heute wieder aufgetaucht, Ex-EZB-Chef Mario Draghi. Er soll im krisengebeutelten Italien eine neue Regierung bilden. Das treibt die Mailänder Börse um 2% nach oben und auch die italienischen Staatsanleihen sind so gefragt, dass sich die Anleger im Gegenzug mit weniger Rendite zufrieden geben müssen. Die Rendite der 10-jährigen Italien-Anleihen sinkt auf 0,55%. Viktor Goldka, ARD Börsenstudio, Frankfurt.
Zum Handelsschluss ist die Aktie von Daimler mit weitem Abstand Tagessieger. Und auch der DAX endet im Plus, plus 0,7%, 13.930 Punkte.